Notre histoire, ou plus exactement nos histoires, sont naufragées dans l'histoire coloniale, schreiben die Autoren der Kreolität. Ihre Geschichten haben unter der Flut der kolonialen Geschichtsschreibung Schiffbruch erlitten. Wir verdanken also der kreolischen Literatur, ob mündlich oder schriftlich, die kontinuierliche Bergung der Geschichten der Sklavinnen, während die Kolonialgeschichte stets aus Sicht der Kolonialherrinnen erzählt wurde. Eine Figur, die in diesem Binarismus eine Mittlerrolle einnimmt, ist die des Commandeurs, des Plantagenaufsehers. Oft selbst versklavt, war er doch Vollstrecker der martialischen Gewalt des Kolonialsystems und somit den Arbeitenden auf den Plantagen einerseits verbunden, andererseits verhasst. Wie sich diese ambivalente Perspektive auf die hybride Figur des Commandeurs in der kreolophonen Literatur niederschlägt, soll Bestandteil dieses Textes sein. Die Textauswahl fiel dabei auf zwei kreolischsprachige Texte der Insel La Réunion im Indischen Ozean, die beide in starker Verbindung zum Genre des Maloya stehen, der zentralen literarischen Ausdrucksform der réunionesischen Sklavinnen. Es handelt sich um das Lied Commandeur von 1976, geschrieben von Jean Albany, und das Gedicht Commandeur 1978 von Patrice Tretard. Heureux l'habitant qui possède un bon commandeur. Glücklich der Kolonialherr, der einen guten Kommandeur besitzt. Eine der großen strukturellen Veränderungen auf der Ile de Bourbon, so hieß La Réunion in der Kolonialzeit, in der Anfangszeit der Kolonialisierung, war sicherlich der Wechsel der Siedlungsgesellschaft, der Société d'Habitation, zur Plantagengesellschaft, der Société de Plantation, wie ihn Robert Chaudenson beschreibt. Die Habitation steht dabei für eine landwirtschaftliche Einheit, die eine französische Familie und einige wenige SklavInnen umfasst. Durch die massive Deportation von Arbeitskräften, vor allem aus Madagaskar und Ostafrika, überstieg bald die versklavte Bevölkerung die französische um ein Vielfaches. Dies markierte den Übergang zur Plantagengesellschaft, in der die KolonisatorInnen über eine Vielzahl von SklavInnen verfügten und sie auf den Feldern arbeiten ließen. Dies bedeutete die Unabkömmlichkeit eines Commandeurs. Die Plantagenführung benötigte eine aufsehende Instanz auf den Feldern, die die Sklavinnen zur Arbeit anhielt, die Ernte sowie den Transport überwachte und die Bestrafung ungehorsamer oder flüchtiger Sklavinnen vornahm. So wurde der Beruf des Commandeurs zum Inbegriff und zur unmittelbaren Realisierung der Kolonialmacht und der psychischen und physischen Gewalt, die die Versklavten erfuhren. Dabei war diese Person oft selbst versklavt und das vorletzte Glied einer hierarchisierten Befehlskette, die von Maître über Ökonom und gegebenenfalls Sous-Ökonom bis zum Commandeur reichte. Hierbei war der Commandeur oft eine sozial geächtete Person, wie Robert Bousquet schreibt, méprisé par ceux qu'il sert, haï de ceux qui l'opprime. Verachtet von jenen, denen er dient, und gehasst von jenen, die er unterdrückt. Commandeur können Menschen kreolischer, indischer oder europäischer Herkunft sein. Zum Beispiel wegen Krankheit an Land gebliebene Matrosen oder Soldaten, arbeitslose Marineoffiziere, selbst Schiffsjungen oder Sträflinge, die auf die Insel verbannt wurden. Bevorzugt für die Einstellung oder Berufung als Commandeur waren laut Ostindien-Kompanie bestenfalls Garnisonssoldaten, gens accoutumés au travail et à la subordination, Menschen, die an Arbeit und Gehorsam gewohnt waren. Charles de Bassin, ein einflussreicher Kolonialherr von La Réunion, lobt 1827 die Commandeure als essentiellen Bestandteil der Plantokratie, also der Machtstrukturen auf der Plantage. Ich übersetze direkt. Die Commandeure sind wertvolle Menschen für uns. Von ihrem Eifer, ihrer Leistungsfähigkeit, ihrer Treue hängt die Produktivität der Werkstätten ab. Die Ordnung des Gutes und auf eine gewisse Weise der Wohlstand und die Sicherheit der ganzen Kolonie. Man findet unter ihnen eine Untergebenheit, die man von keinem Gehaltsempfänger erwarten kann. Es ist eine Klasse, die in jedem Fall zu loben ist. Zitat Ende. Aus dem Zitat von De Bassin wird deutlich, dass der Kommandeur eine zentrale Figur der Kolonie darstellt. Besonders die Übernahme von Gewaltakten, deren Auftrag zur Ausführung von oben kommt, die Kolonialherrinnen größtenteils aber nicht selbst durchführen wollen, ist eine ihrer wesentlichen Aufgaben. Hierzu soll ein Gemälde analysiert werden, welches als berühmteste Darstellung eines Kommandeurs in der Kunst gelten kann. Im Werk von Marcel Verdier, Le Châtiment des Quatre Piquets dans les Colonies von 1843, wird das Auspeitschen eines nackten Sklaven abgebildet, dessen Extremitäten mit Pflöcken im Boden gefixiert sind und der sich vor Schmerzen windet. Eine weiße Familie mit Kind beobachtet die Szenerie. Es ist wahrscheinlich, dass der Mann, der die Peitsche schwingt, ein Kommandeur ist. Besonders sichtbar werden in jedem Fall aber die Machtstrukturen in der kolonialen Gesellschaft. Die Peitsche erscheint als essentielles Merkmal des Kommandeurs. Le fouet est l'âme d'une habitation. Die Peitsche ist die Seele einer Plantage, konstatiert der antillische Abolitionist Victor Schœlcher und führt weiter aus, ich übersetze direkt, die Peitsche ist ein integraler Bestandteil des Kolonialregimes. Die Peitsche ist sein Hauptakteur. Die Peitsche ist die Glocke des Landgutes. Sie klingt als Weckruf und zum Schlafengehen. Wenn man ein Symbol für die Kolonien finden wollte, so wie sie heute noch sind, müsste man ein Zuckerrohr mit einer Kommandeurspeitsche verschränken. Zitat Ende. Wir halten fest, anhand der Kulturgeschichte des Kommandeur lässt sich seine hochgradige Ambiguität zwischen den beiden Personengruppen der Sklavinnen einerseits und der Kolonialherrinnen andererseits feststellen. In dieser Person kristallisieren sich viele Vorstellungen von Gewalt, Gehorsam und Despotismus, die sich auf das gesamte Kolonialsystem übertragen lassen. Le Maloya, c'est ce qui reste de liberté aux esclaves. Maloya, das ist das, was den Sklaven an Freiheit bleibt. So formuliert es Jacques Baratier. Der Maloya entwickelte sich in den Interstices du Système de la Plantation, also in den Zwischenräumen des Plantagensystems, weshalb man noch heute von Culture de la Nuit, also Nachtkulturen, oder Culture du Silence, Kulturen der Stille, spricht. Zum einen war der Maloya konkret ein Produkt der Nacht, da er ebenso wie die kreolischen Märchenerzählungen erst nach der Dämmerung praktiziert wurde. Zum anderen war er auch im kolonialen Bewusstsein nachtaktiv, da er ohne Wissen oder Billigung der Kolonialherrinnen ablief und bis in die 1970er Jahre verboten war. Auf der reunionesischen Plantage war der Maloya eine der mentalen Hauptstränge in die verlorene Heimat der entwurzelten und entsozialisierten, von der Kolonialgewalt unterdrückten Sklavinnen. Die Renaissance des Maloya, dessen Praxis seit 1950 von der Departementsverwaltung unter Strafe gestellt wurde, ging mit Autonomiebestrebungen der Parti Communiste Réunionnais, der kommunistischen Partei La Réunions, sowie einem zunehmenden Bewusstsein für die eigene Geschichte und Identität der Bevölkerung einher. Kulturelle Aktivistinnen, sogenannte Militants culturels, veranstalteten geheime Kabar und das Phänomen aus Tanz, Musik, Text und Religion, welches schon auf der Plantage als Mittel des Widerstandes gedient hatte, eignete sich nun ebenso als Resistenz gegen die französische Assimilationspolitik. Also was ist eigentlich Maloya? Maloya hat vier Facetten, Das sind Religion, Musik, Tanz und Text. Auf religiöser Ebene werden durch den Maloya die Vorfahren der Singenden lebendig. Und im Service Cabaret ergreifen diese von den Tanzenden Besitz. So wie die Sklavinnen auf der Plantage die Verbindung zu ihrer Heimat suchten, konzentriert sich die Erinnerung der Menschen, die heute den Service Cabaret praktizieren, sowohl auf Madagaskar und Ostafrika als auch auf das Gedenken der kolonialen Unterdrückung. Was die Musik und den Tanz angeht, ist der Maloya wiederum ein wahrhaftiges Produkt der Kreolisierung, da er Instrumente aus verschiedenen Kulturen vereint. So entstammt der Maloya-typische Piker vom Sati ab, einem Schlaginstrument aus hinduistischen Zeremonien. Der Bub, ein Schlaginstrument kombiniert aus einem bestandenen Bogen und einem Flaschenkürbis. Der Rouler, eine tonnenförmige Trommel. Und der Kayon, eine Rassel aus Zuckerrohr und Erbsen, haben eher afrikanische und madagassische Wurzeln. Später fand der Maloya religieux, also der religiöse Maloya, nach und nach, zunächst durch die Aneignung durch politische und kulturelle Gruppen und später im Zuge seiner Popularisierung, sein säkulares Pendant, den Maloya Festiv. Auf literarischer Ebene sind es erst die Texte des Maloya, die nach religiöser Vorstellung die Vorfahren in die Gegenwart befördern. Laut einer Theorie, nach der das Wort Maloya vom madagassischen Wort für Gesprochenes kommt, ist die Parole des Maloya ein weiterer wichtiger Vektor für die Botschaft des Widerstandes. Traditionell besitzt die Maloya-Literatur eine Frage-Antwort-Struktur zwischen einem Sänger oder einer Sängerin und den restlichen Teilnehmerinnen des Kabar, die wiederholen und antworten. Diese Struktur wurde ebenfalls spätestens im Zuge der Renaissance des Maloya in den 70er Jahren aufgebrochen, sodass auch die Texte von Jean Albany und Patrice Tretard als Maloya-Literatur bezeichnet werden können, obwohl sie diese traditionelle Struktur nur noch indirekt teilen. Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Genese der kolonialen Erinnerung somit an ein ganzheitliches Zusammenspiel von Rhythmen und Instrumenten, einem Tanzstil, bestimmten Texten und meist religiösen Überzeugungen gebunden ist. Ich möchte, bevor wir zur Analyse der Texte kommen, noch kurz einige Worte zu den beiden Autoren verlieren. Jean Albany, geboren 1917 und aufgewachsen in La Saline auf La Réunion, gilt als Schrittmacher der kreolischsprachigen Literatur. Als er im Zuge seines Zahnarztstudiums in Paris im intellektuellen Viertel Saint-Germain verkehrte, erschien sein erster, noch in französischer Sprache verfasster Gedichtsband Samal. Aus Begegnungen mit dem Lyriker Jacques Audiberti erwuchs die Idee, in seiner Muttersprache zu schreiben. Ein Projekt, welches durch großes Heimweh verstärkt wurde. Aus diesen Überlegungen heraus schuf er den Terminus Kreoli als identitäres und literarisches Programm. Sein erstes kreolsprachiges Werk wurde das Petit Glossaire 1974. Ihm folgten die Gedichtsbände Bleu Mascarin, Vavange oder Bal Indigo, welche er mit eigenen Zeichnungen versah. Aus letzterem stammt der Text Commandeur. Zusammen mit Musikern wie Alain Peter und Pierre Vidot vertonte er seine Gedichte mit Instrumenten und Rhythmen, die typisch für den Maloya sind. Sie wurden auf der ersten réunionesischen Kassette gesammelt, Chant Albany, 1976, publiziert durch die Association des Écrivains Réunionnais. Jean Albany starb 1984 in Paris, wurde aber auf dem Friedhof in La Saline-les-Eaux begraben. Heute gilt Albany als der Begründer einer neuen Generation von Schriftstellerinnen auf La Réunion und neben Louis Herry, Célimène Godieu und Georges Fourcade als Wegbereiter des Réunion-Kreolischen als geschriebene Literatursprache. Ebenfalls ein Protagonist dieses neuen Selbstbewusstseins des Kreolischen ist Patrice Tretard, geboren 1956 in Saint-Pierre à La Réunion, der nach der Absolvierung seines Baccalauréats in Saint-Denis sein nur wenige Monate während des Studiums in Aix-en-Provence abbrach. Grund war seine zu große Sehnsucht nach La Réunion. Kurze Zeit danach entstand sein Cousement Maloya, 1977, ein einziges langes, auf Kreol verfasstes Gedicht, welches er in der Edition Marron des Verlages Les Chemins de la Liberté publizierte, also einer nicht offiziellen Edition, da der Maloya und die kreolische Sprache immer noch verboten waren. Commandeur ist Teil dieses Gedichtsbandes. Als Militant culturel ist er ebenso Initiator des Cabar Poème, eine Art Poetry Slam, und Plattform für Schriftstellerinnen der kreolischen Sprache, welche in seiner Tradition auch auf den Maloya verweist. Neben seinem Engagement für eine einheitliche Graphie des Kreolischen ist er Mitglied der Band Siska Khan, die sich dem Maloya verschrieben hat. Beide Autoren stehen für einen engagierten Aktivismus für die kreolische Sprache und Kultur einerseits und für die Erinnerung an die reunionesische Geschichte andererseits. Dans tout fa fa fait noir le soir, éclat la lune à nous cabas marron. Yeah yeah, dans cap caf na sous langa et cap, dans cap caf na sous langa et cap. Cap en cap à nous dévalpitant, fait noir nous fan tout est libre nous ban. Yeah yeah, dans cap caf na sous langa et cap. Kommen wir nun zur Analyse der beiden Texte. In den Kommandeurstexten von Albany und Tretard stehen sich die Welt der Kolonialherrinnen und die Welt der Sklavinnen gegenüber, zwischen denen die Figur des Commandeur oszilliert. Im Folgenden werden beide Werke einer Lecture plurielle unterzogen, um die Strategien der Subversion und der Ambivalenz aufzudecken. Ich muss weitestgehend auf Zitate aus den Texten verzichten, da die Übersetzungen den Textfluss zu sehr stören würden. Ich werde aber eine vollständige Übersetzung der beiden kreolischen Texte mit hochladen. Subversion als Schreibprogramm. Auf poetologischer Ebene haben wir es bei beiden Texten mit einem ähnlichen Schreibprogramm zu tun, nämlich der Subversion der Sprechrollen. Dieses Programm schließt sich an die in der Einleitung angeführte Bergung der Geschichte der Sklavinnen an, denn sie sind es, die in den beiden Texten das Wort ergreifen. Dies tun sie in beiden Texten in ihrer Sprache, dem Creole Réunionnais, dem Réunion Kreol. Das Kreolische als Literatursprache zu benutzen, ist in den 70er Jahren keinesfalls eine Selbstverständlichkeit. Albany nutzt hierbei eine Écriture étymologisante, also eine Graphie, die sich noch am Französischen orientiert. Tretard hingegen verwendet in seinem Gedicht die Écriture 77, eine sich an der Phonologie der Wörter orientierende Schreibweise, die 1977 entstand. Mit der Verwendung der kreolischen Sprache, die in einer stark mündlich geprägten Tradition steht, geht eine gewisse Fluktuation zwischen Schriftsprache und Sprechsprache einher. So verwandelt sich das lyrische Wir in beiden Texten schnell zum lyrischen Ich und wieder zurück. Dieses Switching lässt neben der Referenz auf den Maloya an die mündliche Tradition der kreolischen Märchenerzählung denken, bei der viele Strukturmerkmale eines Textes durch Intonation, Mimik und Gestik transportiert werden. Die lyrische Sprechinstanz richtet sich auch durch Imperative direkt sowohl an den Commandeur als auch an die Gruppe der Sklavinnen, ohne dies im Text durch Interpunktion deutlich zu machen. Ein Unterschied zwischen den beiden Texten ist die Zeitstruktur. Während Albany die Situation der Sklavinnen statisch deskriptiv präsentiert, bestimmen in Tretards Gedicht zeitweise narrative Strukturen mit einer expliziten Chronologie, ausgedrückt durch die Zeitmarker wie La cloche quatraire la sonné, also morgens um vier, und Quand y arrive l'air la berloque, also zur Zeit der Mittagsruhe. In beiden Texten erleben die Lesenden eine sehr personale Sprechinstanz, die aus der Perspektive der Gruppe oder eines vereinzelten Versklavten spricht. Es ist also nachzuvollziehen, dass beide Texte mit der Strategie der Subversion spielen. Neben dem Sprechrollentausch von Kolonialisierenden und Kolonisierten und dem Einsatz des Kreolischen als Literatursprache erfährt der Text eine starke Fluktuation zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Zudem wird mit den europäischen literarischen Genres gebrochen, wenn die lyrische Struktur durch narrative Passagen ergänzt wird. All diese Effekte lassen sich auf die politische Agenda der Autoren zurückführen, die Wirklichkeit der Sklavinnen und der reunionesischen Geschichte als komplementär zur kolonialen Geschichtsschreibung neu zu justieren. Diese Neujustierung verstärkt sich noch, wenn man neben dem L'écrit, also dem Geschriebenen, auch das Causé, also das Gesprochene, und die Musik, in Betracht zieht. Diese Dreidimensionalität ist Wesensmerkmal der reunionesischen Maloya-Literatur. Nach dem Schreibprogramm möchte ich mich nun mit dem Gewalt- und Widerstandsdiskurs auseinandersetzen. Dominantes Thema in beiden Kommandeurstexten ist die Gewalt, die vom Kommandeur ausgeht, und der Widerstand, den die Sklavinnen leisten. Wie schon zuvor analysiert, ist die Peitsche als Metapher für die Kolonialgewalt auch in beiden Texten präsent, wobei sich zwischen Albanie und Tretard ein bedeutender Unterschied feststellen lässt. Die Darstellung von aktiver Gewalt ist bei Albanie weitaus häufiger als bei Tretard, in dessen Gedicht die passive Gewalt überwiegt. Das lyrische Ich bei Albanie wird vom Kommandeur geschlagen. Kommandeur, casse pas ton sabouk, t'y tape un moins, t'y fait tremblant. Kommandeur, zerbrich deine Peitsche nicht, wenn du mich schlägst, wenn du weißer spielst. Vers 6. Währenddessen sehen die Sklavinnen bei Tretard die Peitsche in der Hand des Kommandeurs, der sie auf der Plantage bewacht. Die Misshandlung durch den Kommandeur folgt erst in der vorletzten Strophe. Herauszustellen ist die allgegenwärtige Bedrohung der Sklavinnen, die passive Gewalt, mit der Peitsche, die bei Widerstandshandlungen oder Verdacht auf Bagatelldelikte angewandt wird. So verdächtigt der Kommandeur bei Tretard das lyrische Ich, ein kleines Huhn gestohlen zu haben, vergleiche Vers 28. Neben der Peitsche wird bei Albanie auch eine Streckbank, eine Echelle, zur folterhaften Bestrafung eingesetzt, auf die das lyrische Ich gefesselt wird, in Vers 12. Außerdem sind Auswirkungen der Misshandlungen beschrieben. Der Rücken des lyrischen Ichs brennt wie von Piment, in Vers 9, einem sehr scharfen reunionesischen Gewürz. Ambivalent ist in diesem Fall stets die Darstellung von aktiver Gewalt durch Misshandlungen der Sklavinnen einerseits und die passive Gewalt durch Strategien wie Einschüchterung und Überwachung, aber auch Überarbeitung und Nahrungsmangel, wie ich im Folgenden zeigen werde. Bei Tretard kommt die Peitsche auch zum Einsatz, wie im Vers 27. Doch das Gedicht beginnt mit einer einschüchternden Szene. Der Kommandeur, hoch zu Ross, kommt in das Lager geritten, und das lyrische Wir unterscheidet zwei Szenarien, Vers 1 bis 4. Wenn er auf sie zureitet, dann wütet er, Lira was tu. Wenn er aber geradewegs zum Tor geht, sind die Sklavinnen erleichtert. Es wird schon hier der hohe psychische Druck deutlich, der vom Kommandeur ausgeht. Seine machtpolitisch höhere Stellung wird durch sein Pferd mehrmals im Text zum Ausdruck gebracht. Nach dem Morgenappell beginnen die Sklavinnen die Arbeit, während der Kommandeur sie heimlich dabei im Auge behält. Dass er tatsächlich seine Augen überall hat, wird zur Mittagsruhe deutlich. Er schläft mit offenen Augen, wie es im Text heißt, wobei ein Auge auf die Plantage, das andere auf die Sklavinnen gerichtet ist. Diese Versinnbildlichung eines Überwachungssystems trägt zur Entmenschlichung des Kommandeurs bei. Eine Reaktion auf die koloniale Entmenschlichung der Sklavinnen. Die unmenschlichen Lebensumstände der Versklavten werden durch die antithetische Stellung von Pai und Tai, von Stroh und Kot deutlich, in Vers 21 und 23. Der Kommandeur schläft auf Stroh, die Sklavinnen wortwörtlich in Exkrementen. Eine ähnliche Parallelisierung steckt in S'engager dans un brouvat, Commandeur d'Ancassia, in Vers 25 bis 29. Bei Saint-Brovat handelt es sich um eine aus Indien stammende Straucherbse, die auf den Kaffeeplantagen unter anderem als Windschutz gepflanzt wurde. Die Straucherbse dient dem lyrischen Ich, welcher hier als Marron, also als flüchtiger Sklave, bezeichnet werden kann, als Versteck vor dem Kommandeur. In Vers 26. Die Cassia hingegen ist ein endemischer Baum auf La Réunion, die sogenannte Bergtamarinde, deren Holz zur Herstellung von Dachschindeln benutzt wird. Der Kommandeur genießt also den Luxus einer hochwertigen Behausung. In Albanis Text ist die Terrorisierung der Versklavten auch an den Familienmitgliedern des lyrischen Ichs zu sehen. Die Frau muss bis zur Erschöpfung arbeiten. Mon femme l'applicable calou, Vers 14. Und die Kinder haben Hunger, da die Familie von Essensrationen abhängig ist. In Vers 15 folgende. Dass die Augen des lyrischen Ichs trocken vom Weinen sind, in Vers 17, kann bereits als ein Zeichen des Widerstandes gesehen werden. So findet man in Commandeur von Albany drei Formen des Widerstandes: Gruppenbildung, verbale Provokation und die Marronnage. Die Gruppenbildung ist anhand der Benutzung des lyrischen Wir ebenso wie bei Tretard zu sehen. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei den Imperativen an den Commandeur, Tangel les comme un gros babouk, deine Fresse gleicht einer großen Spinne, zum Großteil um unausgesprochene Rede handelt. Nichtsdestotrotz handelt es sich hier um eine Widerstandsform. Die am weitesten gehende Résistance ist mit Sicherheit die der Marronnage, die ich jetzt näher beleuchten werde. Kommen wir zur topologischen Lektüre. Eine Analyse der topologischen Struktur beider Texte ist interessant, da sie aussagekräftig bezüglich der ambivalenten Beziehung zwischen Sklavinnen und Kommandeur ist. Wie vorhin erwähnt, stehen sich in den Texten die koloniale Welt und die Welt der Sklavinnen gegenüber. Jede dieser Welten korrespondiert mit einem Topos. Die Plantage ist das Verfügungsgebiet der Kolonialherrinnen. Die Cirque, nahezu unzugängliche Talkessel in der Mitte von La Réunion, sind der Ort der Royaume Marron, der Königreiche der Sklavinnen. Es ist also so, dass flüchtige Sklavinnen sich im Inselinneren von La Réunion verschanzt haben und dort über mehrere Jahrzehnte eigenständige Königreiche gebildet haben. In der topologischen Makrostruktur gibt es einen großen Unterschied zwischen Albany und Tretard. Albanys Text geschieht an zwei Orten, Tretards Gedicht an einem einzigen. Betrachten wir zunächst Albany. Die ersten drei Strophen ereignen sich auf der Plantage. Die Rede ist von Misshandlungen durch den Kommandeur und vom Leid der Familie. Der Ort wechselt in der vierten Strophe. In einer Art Drohung: Kommandeur, ralfon ton oreille, in Vers 18, Kommandeur, spitzt die Ohren, richtet das lyrische Ich den Blick in die réunionesischen Berge, wo die entkommenen Sklavinnen, die Sesclaves Marrons, die Trommel der Freiheit schlagen. Die Cirque werden so zum Fluchtort stilisiert, das Land der Freiheit, dessen Darstellung sich in die lange Tradition der Marronnage-Literatur stellt. Bei Tretard hingegen gibt es keine Erwähnung der Marron. Dafür wird hier der hierarchische Gegensatz der Topoi innerhalb der Plantage an vielen Stellen ausgehandelt. Schon in der ersten Strophe wird deutlich, dass der Kommandeur den Topos der Plantage beherrscht. Durch die antithetischen Parallelismen Pai und Tai, Sambrovat und Kasia in den Strophen 6 und 8 werden weitere topologische Gegensätze beschrieben, die Sklavinnen und Kommandeur voneinander trennen. Vergleicht man die topologische Struktur beider Texte, so wird deutlich, dass die Konzeption eines Fluchtortes, nämlich die Königreiche der Marron in den Talkesseln, das Lied Albanys weitaus hoffnungsvoller machen als das Gedicht Tretards, wo sich der Dualismus zwischen Sklavinnen und Kommandeur auf einen einzigen Ort konzentriert und dadurch auch intensiviert. Als letztes nun möchte ich eine eschatologische Lektüre vornehmen. Die Pointe der beiden Texte ist ebenfalls ein Vergleichspunkt, der Differenzen aufzeigen lässt. Hierbei kann Tretards Gedicht als Erfüllung der Vorausschau in Albanys Text gesehen werden. Das lyrische Ich in Albanis Text prophezeit im Refrain, dass es in Zukunft das sogenannte Commandeursgeschlecht nicht mehr geben wird. Es heißt dort N'aura plus la race commandeur in Vers 4. Dies kann als Ankündigung der Abschaffung der Sklaverei verstanden werden. Diese Prophezeiung setzt sich in der letzten Strophe fort. Zu einem zukünftigen Zeitpunkt wird die Plantage befreit werden. Es wird Maloya getanzt und es wird Milch und Honig für alle geben. Diese biblische Referenz auf Kanaan, das Land, in dem Milch und Honig fließen, parallelisiert die Befreiung des Volkes Israel mit der Befreiung der Sklavinnen von La Réunion. La dent outran nous va chanter, heißt es im letzten Vers. Die Sklavinnen werden mit dem Kommandeur tanzen. Nun scheint es sicher, die Befreiung der Plantage soll auch eine Befreiung des Kommandeurs sein. Dabei scheinen die Misshandlungen, die selbiger dem lyrischen Wir angetan hat, keine Rolle mehr zu spielen. Diese mit nahezu stoischer Gelassenheit durchgeführte Rehabilitation des Kommandeurs kann sich mit seiner Rolle als Vollstrecker und ohnmächtiges Glied der Befehlskette der Kolonialgewalt erklären. Er wird somit ebenso wie die Sklavinnen als Opfer betrachtet. Die Pointe bei Tretard sieht anders aus. La gagne la zèle, la courie, te commander, sordi autant la fini. Verse 30 bis 32. Auch hier ist die Zeit des Kommandeur vorbei, aber anstatt, dass er mit den Sklavinnen Maloya tanzt, flüchtet er von der Plantage. In gewisser Weise wird so seitens des lyrischen Wir Rache geübt. Auch hier lässt der Text die Interpretation einer doppelten Befreiung von Sklavinnen und Kommandeur zu, aber die Gewalttaten sind hier keinesfalls so leichtfertig vergessen wie bei Albany. Das mag an der Hautfarbe des Kommandeur liegen. Handelt es sich doch bei Albany um einen schwarzen Kommandeur, der weißer spielt, tu fais ton blanc in Vers 6, ist der Kommandeur bei Tretard ein vieux blanc, also ein alter Weißer, in Vers 9. Es kann zusammenfassend für die Eschatologie der Texte gesagt werden, dass Albanys Lied ein versöhnliches Ende der Beziehung zwischen Kommandeur und Sklavinnen prophezeit, während Tretard zwar die Auflösung der Plantage und die Abschaffung der Sklaverei realisiert, aber den Kommandeur von der Plantage flüchten lässt. Eine kurze Schlussbetrachtung. Ich denke, mit dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass der koloniale Dualismus zwischen Kolonisierten und Kolonisierenden nicht immer ein absoluter ist, sondern dass es hybride Formen gab, die sich zwischen den beiden Polen befanden und unterschiedlich interpretiert wurden und werden. Es ist weiterhin Aufgabe der postkolonialen Literaturwissenschaft, gerade die kreolischsprachige Literatur und deren Zeugnisse aus älterer und jüngerer Vergangenheit zu würdigen und zu analysieren, um differenzierten Aufschluss über die Geschichte, die Identität und die Gedankenwelt der Menschen im kolonialen und postkolonialen Diskurs zu erlangen.